Wechselwillig.
Der Podcast. Manchmal braucht es nur einen Funken, um etwas Neues zu starten.
Wird Zeit, raus aus der Komfortzone zu kommen.
Und manchmal jemand, der dir zeigt, was da draußen so möglich ist.
Dann bist du hier genau richtig. Hier zeigen wir den ganzen geilen Scheiß der Arbeitswelt, der da draußen wirklich passiert. Mit echten Geschichten, persönlichen Gesprächen und einer dicken Portion Inspiration.
Also wachst du über dich hinaus mit Wechselwillig.
Wir haben ein kleines Setup verändert. Wir testen ein paar Sachen, damit unsere Gäste und Gästinnen auf dem Hot Chair sich ein bisschen bequemer fühlen.
Meinst du, hast du extra die tiefste Tiefe von der Couch genommen, die, damit man so richtig reinlümmeln kann hier, ne?
Die tiefste Tiefe meiner Couch, da ich ja so viele private Sachen share. Nein, sind wir nun in meinem Wohnzimmer. Und ich darf begrüßen Anna Jona Koch, Gründerin von JK Access und PR-Expertin, Kommunikationsprofi. ChatGPT hat mir 10.000 komische Begriffe rausgeworfen.
Ja, die mit ich welcher dich aber, Source auch. Also.
Ja, deswegen umgangssprachlich Jona oder Koch oder JK. Anna wird eigentlich nicht proaktiv genutzt.
Gibt's auch eigentlich offiziell nicht.
Gibt's auch offiziell nicht.
Na gut, also du weißt, warum es den jetzt gibt in meinem Namen.
Also Anna Jona Koch steht zumindest überall online.
Damit die Leute wissen, dass ich weiblich bin, ja.
Das ist korrekt. Ach, hallo Jona.
Hi.
Es freut mich sehr, weil ich finde Folgen, wo ich bekannte Gesichter und enge Freunde zu Besuch habe, immer ganz toll. Ich bin sehr gesegnet, klingt jetzt sehr pathetisch, mit einem Freundeskreis, wo unsere Freunde ganz, ganz viele tolle und inspirierende Sachen machen. Und ich würde mal sagen, du hast jetzt nicht den 0815 Lebenslauf. Machst, dein Alltag ist nicht 0815. Ich glaube, die Vorbereitung auf diesen Podcast mit dir ist der Inbegriff von allem, wie du arbeitest oder wie wir zusammen kommunizieren. Jona weiß nicht, was auf sie zukommt.
Schön.
Jona hat nichts zur Vorbereitung bekommen. Jona hat aber auch keinen Input bekommen. Gegeben. Nada.
Ich dachte, das ist das Konzept.
Daher starten wir direkt rein. Jona, was müssen wir über dich wissen? Dein Leben besteht aus Pitches. Pitch yourself.
Ich glaube, ich bin so ein kleiner Obelix, der irgendwann mal in Zaubertrank gefallen ist.
Kleiner und, Obelix.
Und ja,
in so Obelix und Asterix.
War ich übrigens auch schon mal zu Halloween. Nein, also was sollte man über mich wissen? Ich glaube.
Okay, dann fangen wir mal ganz hinten an. Was hast du studiert?
Wow, jetzt geht's da richtig rein.
Naja, wir gehen einmal direkt in den Urschleim.
Also nachdem ich eigentlich die perfekte Anwaltskarriere vorgeplottet hatte mit 12, habe ich mich nochmal umentschieden und habe BWL studiert auf Englisch. War mir aber sofort klar, dass ich nicht die klassische, ach du hast BWL studiert, was mache ich danach, Route gehen möchte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe zwei Leidenschaftspoints, Fußball und Fashion zu dem Zeitpunkt. Also
diese Fußballpassion, Leute, die ist real. Welche Socken hast du heute an?
Vom 1. FC Magdeburg. Aber wir brauchen auch momentan wirklich, wir brauchen auch wirklich den Support der
Also
Zeit.
An Spieltagen trägst du deine Socken?
Nicht nur da, auch an wichtigen Meetingtagen etc. Ja, ich liebe den Verein.
Okay, geil.
Also, und ich mache auch jedem zum Fan, also watch out. Member Subscription bitte hier einblenden. Nein, nee, aber deswegen, es war relativ früh klar, dass ich irgendwie nicht jetzt einen klassischen Weg gehen wollen würde und wollte mich ausprobieren, um einfach das Faktische zu connecten mit ja eigentlichen Erfahrungen. Und da hatte ich relativ früh die Chance, sagen wir so, direkt einzusteigen. Hatte mir nach dem Highschool-Jahr in Amerika auf die Stirn geschrieben, ich will den geilsten Abiball der Welt schmeißen. Zu dem Zeitpunkt war es
aber. War das der Anfang in der Eventkarriere?
Das war wirklich ehrlicherweise schon ein großer Meilenstein. Also ich meine, ich habe in Amerika als Externe in der Highschool auch den Spirit Award gewonnen, muss man auch dazu sagen. Ist auch irgendwie, glaube ich.
What the fuck is the Spirit Award?
Naja, wenn du halt die ganzen Paraden mitmachst und bei den ganzen
Also du hast einen Award dafür bekommen, dass du Certified Insane warst.
Naja, also ich kann einfach gut Stimmung machen, sag ich mal so. Und also ich kann mich auch sehr gut selber anzünden und Leute mitreißen. Und ich glaube, das ist ein Talent. Und das ist, glaube ich, auch so, weiß nicht, entweder bist du born like that or not.
Also glaubst du, das kann man nicht erlernen?
Auf gar keinen Fall. Also das ist das Allerschlimmste. Also das sind ja diese pathetischen Sachen. Ja, du musst so und so sein. Also entweder du hast es in dir und es macht dir Spaß. Und ich glaube auch ganz also ganz fest daran, dass die Leute es merken, ob du spielst oder ob du es fühlst. Also, und es gibt nichts Schlimmeres, als Leute in eine Rolle zu stecken, die sie einfach nicht können.
Du fühlst es oft.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie die Secret Sauce. Also, und ich muss sagen,
Nee, Secret Sauce kommt später.
Okay, aber im Endeffekt, also ich glaube, für Charakter und wie du bist und wie deine Prägung ist, kannst du gar nichts. Also das ist halt so ein bisschen, und entweder kannst du es einfach befeuern und machst sozusagen Stärken. Und ich glaube, das habe ich schon relativ früh für mich gefunden, dass ich verbinden kann, was ich gut kann. Und habe das eigentlich immer genutzt. Genau, und als ich aus Amerika zurückkam, wollte ich alle anfeuern und haben gesagt, komm, wir machen jetzt einen geilen Abi-Ball. Dann war es ein bisschen blöd, dass die unter uns auch mit uns zusammen Abi gemacht haben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es gab keine Locations und ich habe alle überzeugt, durchs Stadion einzulaufen, weil ich einmal durch den Spielertunnel einlaufen wollte.
Gibt es davon ein Foto?
Ja. Es gibt, gibt sogar eine komplette Pressekampagne dazu, weil ich musste sehr viel Geld sammeln und Leute überzeugen. Und ich war sogar in Nürnberg beim Hochtiefchef, weil ich den davon überzeugt habe, dass unser Club war damals in der 4. Liga, also Regionalliga Nord. Ich habe gesagt, okay, wir sind eigentlich zu schlecht, dass ihr das einfach immer nur mit Fußball-Events füllt. Und wie kann man besser verkaufen als mit einem Case? Ich gebe euch den ersten Case, aber ich brauche dafür euer Backup. Also gebt mir jemanden, der es mit mir macht. Und dann hat mir damals Hochtief den besten Eventmanager auf Erden an die Seite gestellt, Gerald Köchel, der hat damals die Rock am Ring Sachen alle organisiert und ich dachte, oh Gott, he's amazing, und konnte halt da schon vom Besten lernen. Und lange Rede, kurzer Sinn, also ja, wir haben dann Abiball im Stadion gefeiert und das fand dann der DFB auch geil und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht zum DFB kommen möchte.
Okay, ganz wichtiger Punkt, Jackie, ich möchte bitte davon Fotos eingeblendet haben. Ich möchte Jona in ihrem Abi-Kleid in diesem Stadion sehen und mein Leben fühlt sich jetzt ganz schlecht an, weil ich habe auch den Abi-Ball organisiert und meine einzige Frage war, ittet jetzt das Filet oder der Spargel, während die Alte einen Abi-Ball rausgeklopft hat in einem Fußballstadion?
Ja, wobei, da muss ich halt auch sagen, also es ist halt, man sagt immer, nach vorne wird gelebt, nach hinten wird verstanden und da habe ich schon die größte Event.
Nach vorne wird gelebt, nach hinten wird verstanden. Wow, ab nächster Woche aus Wandtattoo.
Soll ich Tine Wittler noch anrufen?
Bitte.
Nein, also ist total, also ja, floskelig, aber ehrlicherweise, da war es halt schon so, dass ich meinen ersten großen Eventfehler gemacht habe, weil ich hatte nicht auf meiner Bingo-Karte, dass Leute auch wirklich durchs Abi fallen können. Und ich bin halt nicht in Vorkasse gegangen. Also hatte ich ein Haushaltsloch von back in the days, ich glaube so 2.000, 3.000 Euro, was natürlich für eine 17-Jährige richtig scheiße war, weil das wäre ja Privatinsolvenz gewesen. Und dann dachte ich mir so, ach, was mache ich denn? Und ich durfte halt früher schon auch manchmal meinen Vater auf Bälle begleiten und dachte mir so, okay, was gibt's denn da immer? Eine Ballzeitung und eine Tombola. Also habe ich gesagt, Tombola it is und habe dann noch schnell irgendwie gute Preise organisiert und habe auch noch eine zweite Aftershow ins Leben gerufen, wo alle anderen Schulen zu uns gekommen sind, weil ich ein gutes Drinkpaket hatte. Und am Ende hatten wir dann einen Plus von 5.000 Euro, aber ich habe wirklich 2 Wochen richtig geschwitzt, sage ich dir.
Schwitzt du heute auch noch?
Ach, also ich weiß, ich würde sagen, über die Jahre habe ich meine Comfortzone schon erweitert.
Hast ein gutes Deo.
Naja, du willst jetzt noch einen kleinen Werbepartner einblenden. Nein, ich glaube, man wird sich nie verändern, wie man sich verhält, wenn man out of comfort zone ist. Das ist einfach so. Ich glaube, was man sein Leben lang machen kann, ist seine comfort zone erweitern.
Du warst dann Praktikantin beim DFB?
Ja, ich war im Marketing, ja. Und habe auch da die heiligen Bibeln gelesen, also wie sie die WM in Deutschland organisiert haben etc. Und das hat natürlich, also es war next level. Bin mega dankbar dafür, weil du auch sehr viel strategisch gelernt hast über, wie entwickelst du Markenpartnerschaften, wie baust du Formate, Exklusivitäten etc. Und ich habe es geliebt. Es ist interessant, wenn jemand zu dir sagt, hey, geh mir mal Mittwoch kicken und du sagst, ja okay, hatte ich halt Sportleistungskurs Fußball, gehst mal mit, hatte aber gerade einen Kreuzbandriss und ich sage dir eins, Learning number two, geh niemals mit Ex-Profi-Fußballern kicken, weil they are still competitive.
Nach deinem Exkurs beim DFB hast du dann für dich beschlossen, was machst du denn genau?
Ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mal Sport verstanden, studierst mal weiter und dann gehst du mal auf Mode. Und ich hatte dann, wie gesagt, ich hatte da gerade eine Knie-OP und ich war immer so ein bisschen auf dem Fastlane und dachte mir so, okay, was machst du denn jetzt? Na gut, dann nutzt du jetzt die Zeit und machst mal 4 Monate irgendwo noch ein anderes Praktikum und dann gehst du nach Amerika und machst halt so ein Doppelsemester, Prüfung dann im Mai da schreiben und in Deutschland die anderen.
Klar.
Und dann war mein Kurs einfach klar und dann habe ich einfach gesucht, okay, wo kann ich mal für 4 Monate hin? Und früher war es ein bisschen schwieriger, Praktika zu kriegen. Ja, und am Ende bin ich bei Philipp Plein im kleinsten Dorf in der Schweiz gelandet als einer seiner ersten 10 Mitarbeiter.
Kannte man ihn damals schon?
Nee, also ich weiß nicht, ob es Fashion United noch gab, aber es war so die Plattform, wo du Sachen gefunden hast und so, alle sind halt so Boss und keine Ahnung was und immer so 6 Monate, aber der war so, der hatte so ein bisschen 3 bis 6 Monate, so ich, I give it a shot. Wurde ich wirklich eingeladen. Und ich bin mit meinem kleinen Auto, besten Freund eingepackt, runtergebrettert, weil ich dachte so, das glaubt mir keiner. Und dann am Bodensee an Konstanz vorbei nach Amriswil, ist vor St. Gallen, also wirklich das letzte Dorf. Du hattest dann, ja. Ja, und da war sein Headquarter. Und er wurde da gerade bekannt oder bekannter, weil er diese ikonische Modenschau hatte bei Jeremy Sex Topmodel mit Tina Lisa, mit Zack die Bohne oder wo man den Hintern gesehen hat. Ich weiß nicht genau, aber das war irgendwie in Barcelona, aber ich hatte das gar nicht auf der Kette und war da und wollte eigentlich auch wirklich im Business Administration ein Praktikum machen. Und ja, irgendwie kam dann eins zum anderen und eine Woche später habe ich da angefangen. Und da ich die Punkte hätte nicht anrechnen können, bin ich irgendwie länger geblieben und war dann da. Ja, über ein Jahr.
Aber ganz als Praktikantin?
Nein. Also es ging relativ schnell. Also man muss ja eins sagen, es war die krasseste Wachstumsphase des Unternehmens. Und ich war nach 2 Wochen, habe ich komplett Customer Service aufgebaut, weil das gab's nicht, das war unbesetzt. Und ich hatte ja keine Familie da und ich hatte auch kein Geld mit Blablacar oder so nach Hause zu fahren. Das heißt, ich habe dann die Akten mit nach Hause genommen und habe dann die ganzen alten Fälle aufgearbeitet und habe ein Reklamationssystem eingebaut und war dann, weil die ganzen Händler und Co. sich so verstanden gefühlt haben, war ich dann so die Schnittstelle zwischen Sales und Marketing. Eigentlich das, was ich heute auch noch mache. Also ich habe das vor 14 Jahren gefühlt schon gemacht, was ich jetzt mache im weitesten Sinne. Und war die Schnittstelle und habe dann in Mailand den Showroom aufgemacht und habe die ersten Monobrand-Stores mit ihm aufgemacht. Ja. Und es war auch im Raum, dass ich damals den kompletten Vertrieb mit übernehme, aber ich war 21, ich dachte mir so, nee, ich bin jetzt so sehr spießig, ich will mein Studium noch zu Ende machen. Und diesen Pace kann ich nicht gehen, wenn ich noch nebenbei studiere. Aber ja.
Hast du bis heute noch ein Philipp Plein Piece in deinem Kleiderschrank?
Ich habe natürlich noch Gedächtnis. Ich habe was.
Trägst du die auch?
Nein, aber ich habe, nein. Aber es ist halt, es ist so ein bisschen, es ist ein ikonisches Piece, lagert noch in meinem, aber ehrlicherweise im Kinderzimmer bei meinen Eltern im Haus.
Siehst du ihn ab und an noch?
Nee. Aber also ich war dann ein paar Jahre später auch in New York, da hat er mich auch angerufen, weil er damals eine große Kampagne gemacht hat. Und ich weiß nicht, also es ist ewig her, aber ich glaube, you never forget who you started with. Also ich glaube schon, dass wenn wir jetzt so im Inner Circle sich trifft, dass man da irgendwie...
Dein größtes Learning aus der Philipp Plein Zeit?
Oh, naja. Ach, da könnte ich ein Buch drüber schreiben.
Dein größtes.
Gibt's nicht, geht nicht.
Nicht?
Nee. Also, it was insane, aber, und ehrlicherweise, ich muss auch, Credit geht raus, es war Philipp Plein. Er hat gesagt, ich will Plug and Play Solution. Also, Plug and Play.
Und auf geht's. Ciao.
Ja.
Du hast Philipp Plein den Rücken gekehrt. Wohin bist du dann?
Ich habe gedacht, ich mache schließlich mein Studium fertig, was ich nebenbei ja immer noch gemacht habe. Aber mir wurde relativ langweilig, weil ich hatte so viel Verantwortung. Ich war schon keine Ahnung was über auf der Welt. Mir hat es einfach gefehlt. Und dann hat die E-Mail-Marketing-Chefin angerufen, meinte so, komm, ich bin jetzt zurück in Hamburg bei einer PR-Agentur. Die ist so cool, ist genau dein Ding. Das fehlt dir noch in deinem Puzzle. Komm doch mal, guck's dir mal an. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst. Und dann war ich in Hamburg, wollte eigentlich nur 4 Wochen bleiben und bin dann, ich weiß auch nicht, also ich habe es eigentlich nicht richtig verlassen. Und war dann dankenswerterweise das Ziehkind von der Eigentümerin und der Geschäftsführerin und war auf sozusagen jedem großen Etat in der noch back in the days, old economy of communication.
Es ist auch so Wahnsinn, dass man jetzt schon von der old economy spricht.
Naja, es war pre-Social Media, was soll ich dazu sagen? Also es da war Print noch Print und TV noch TV.
Das heißt, du hast noch die ganz alte Schule besucht?
Da hatten die Vorzimmer noch ein Faxgerät. Also selbst das konnte ich durchgeben. Ich glaube, das ist schon nochmal... Ich glaube, es ist jetzt auch immer noch wichtig, dass man noch da einen Referenzpunkt hat und das irgendwie abstrahieren kann, weil so kannst du natürlich auch jetzt Managements und Systeme anders durchleuchten und hinterfragen und auf die Reise mitnehmen zur Transformation.
Ja, ich meine, du hast einmal Punkt A gesehen und jetzt sind wir halt irgendwie in der Reise viel, viel weiter. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Inzwischen bist du selbstständig, Founderin, Geschäftsführerin, Arbeitgeberin. In meiner Welt immer das Anstrengendste oder Schlimmste, diese Verantwortung, das darf man nicht unterschätzen. Wie bist du denn auf diese Reise gekommen? Du hast dann längere Zeit für jemanden gearbeitet und hast dir dann irgendwann gedacht, so, ich bin jetzt Freelancerin oder ich bumse hier gleich direkt mit der Bude einmal rein?
Das ist irgendwie auch nicht wirklich geplant gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin dann irgendwann aus Hamburg gegangen, dann hat aber die damalige Firma da einen Standort in Berlin aufgemacht und ich habe damals die Kampagne auch für Cook Light gemacht und Deutschland Markteinführung mit Kate Hudson und Fabletics und Co. Und die fand es natürlich dann Bombe, dass ich nach Berlin gegangen bin, weil zwischendurch war ich noch in New York bei der L, also um auch nochmal das Redaktionelle mitzunehmen. Und dann dachte ich mir so, nee, mein Bruder macht jetzt einen Doktor, ewige Bachelorette willst du nicht sein, also machst nochmal einen Master. Und dann war irgendwie, okay, in London war ich irgendwie angenommen und dachte so, boah, nee, jetzt nochmal auf die irgendwie einen Kredit aufnehmen oder was auch immer. Nee, ich bin so selbstständig, ich habe so viel gearbeitet, ich will nebenbei weiter arbeiten. Und so bin ich auch irgendwie in Berlin gelandet. Ich wollte nie nach Berlin. Ich habe Berlin gehasst. Im Jahrbuch steht, wenn es eine Stadt gibt, in der ich nicht leben will, ist es Berlin. Und zack, da bin ich. Und habe dann am Humboldt einen Master gemacht, Finance Management, und habe dann in der Agentur den Standort aufgebaut und bin dann sozusagen auch in die Startup-Welt, also es war ja da gerade, ne, Start.
Du hast den Standort von der Agentur in Hamburg hier aufgebaut.
Mit aufgebaut, ja. Mhm.
War das Büro am Litfaßplatz?
Ja.
Fun shit. Das heißt, wir saßen damals im gleichen Büro.
Ja, anscheinend schon, ja. Das Praktische war ja auch, dass da gegenüber die Wirtschaftsfakultät von der Humboldt war.
Ja.
Das heißt, es waren so kurze Wege für mich, immer.
Ja, okay. Wir, also tendenziell saßen wir vor, oh wow, über 10 Jahren und noch viel früher, vielleicht schon im gleichen Büro und haben uns gegrüßt.
Ja.
Fun. Du bist dann mehr oder weniger reingerutscht, hast dich dann ein bisschen selbstständig gemacht. Erst mit Workwink.
Nee.
Mit was dann?
Ich war schon früher selbstständig. Also im Endeffekt war es halt so, dass ich auch schon bei so ein paar Startups mitgemacht habe und im Master waren dann schon die Fragen, hey, wo gehst du denn als nächstes hin? What's your next step? Und irgendwann konnte ich diese Masterarbeit auch nicht länger rauszögern. Und ich habe damals schon erkannt, dass die Systeme von einer großen Agentur nicht das hergeben, was man eigentlich in der heutigen Zeit braucht für eine Beratung. Und dann dachte ich, ich würde es aber anders machen, habe aber verstanden, warum das System es nicht zulässt, es anders zu machen, und habe das schon irgendwie immer gechallenged. Und dann habe ich die ersten Projekte schon so privat begleitet und habe gemerkt, ah, naja, man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, läuft man unter einem großen Dach von einer Marke oder sind es deine eigenen Kontakte? Und da wollte ich halt nie sagen, I don't know, is it really me oder ist es irgendwie ein fremdes Dach? Und da habe ich einfach gemerkt, ach nee, die Leute gehen auch ans Telefon, wenn nur ich anrufe, ohne irgendeine Brand, oder man arbeitet weiter verlässlich. Und dann war irgendwann der Punkt, und hat auch mein heutiger Mann zu mir gesagt, was ist denn dein Problem, wenn die Leute schon anrufen, du bist ausverkauft, bevor du überhaupt am Markt bist, warum machst du dich nicht selbstständig? Und ich glaube, ich hatte das auch nie wirklich auf meiner, also, ne, ich war beim klassischen Recruitment bei McKinsey, die noch damals Segelturns gemacht haben und Skiferien, weißt du, um da ins Assessment zu kommen. Also so, bei mir sind alle im Studium irgendwie im Finance gelandet und ich war halt irgendwie das Kolibri, die immer irgendwie on top Sachen gemacht hat. Und
aber
so
würdest
halt
du sagen, du hattest eine Agenda oder hast du einfach die Opportunities immer mitgenommen, wie sie gerade da waren?
Nee, ich hatte halt Interessensfelder, was ich erschließen wollte, aber ich hatte jetzt nie die Agenda, ich möchte selbstständig sein und eine Firma bauen. Niemals. Aber ich glaube, ich bin ganz gut in Narrative, Nischen und Opportunities zu lesen. Und dann war es natürlich auch niedrigschwelliger. Also es, ne, wenn du halt aus einer Situation kommst, wo du noch nicht im fetten Corporate-Job sitzt, ist es natürlich leichter zu springen und es zu tun, als hätte ich da schon irgendwo eine Position gehabt und dann zu sagen, hey, jetzt alles auf eine Karte und gründig. Also es war schon ein gutes Momentum, muss ich schon sagen. Und dann ging es halt so in den Wellen. Und dass man weiß ja, wie es ist. Also von, ich sitze in Venedig auf den Treppen und schreibe Angebote, weil es muss halt raus. Und gerade in der Beratung muss man, glaube ich, verstehen, man ist beratend und man muss dann da sein, wenn der Kunde einen braucht. Und diese Flexibilität hatte ich. Also ich glaube, die ersten 8 Jahre hast du mich auch nie. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den Laptop nicht dabei hatte, war ich, als ich zum Everspace Camp getrackt bin. Aber ansonsten bin ich halt always on.
Ich finde super interessant zu sagen, okay, es gibt nicht immer den 0815-Weg, aber de facto sagst du ja auch never not working.
Ja, ich meine...
Fühlt es sich dann aber an wie Arbeit?
Nein. Also... die Sache ist, ich glaube, das ist halt, was ich eingangs meinte. Also entweder ist Beruf Berufung und du hast Talents und wie kannst du stärken. Ich glaube, für das, was ich jetzt gemacht habe, okay, ich habe noch einen analytischen Ansatz hinzugewonnen, ich habe Leute kennengelernt, ich habe Erfahrung gemacht. Die Erfahrung hättest du vielleicht auch anders machen können und nicht zwingend im Studium. Also es sind, entweder hast du so Gedanken, Vernetzungen, wie du arbeitest oder nicht. Und ich glaube, dass nicht jeder gemacht ist für jeden Job. Also ich glaube, wenn du in eine Führungsposition gehst und voll brennst für eine Sache, dann bist du auch, ich glaube, jeder Unternehmer, der eine Firma nach vorne bringt, ist always on.
Heute bist du Gründerin und Geschäftsführerin von JK Access. JK ist obviously AJK.
Du kannst es flippen, hast du das eigentlich schon mal gemerkt?
Nee.
Anna-Jona Koch.
Anna-Jona Koch, ja. Ja, okay. Nee, sowas habe ich nicht gedacht. JK Access ist Jona Koch Access. Und ich glaube, das sagt ganz viel über, was du bist, was ihr seid oder was ihr anbietet. JK Access in zwei Sätzen.
Wir verknüpfen Sales und Kommunikation und helfen Heritage Brands, Corporates etc., um ihr Wachstumspotenzial zu entfalten.
Dein größtes Learning aus der Zeit mit JK Access?
Ein Wort ist ein Wort.
JK steht im Namen. Ist JK die Essenz der ganzen Firma oder sind es zwischen die Mitarbeitenden?
Also mein Ass im Ärmel ist mein Team. Also für die würde ich, für jeden Einzelnen würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich glaube, das Wichtigste in dem Namen meiner Firma ist die Haltung, die ich verspreche. Und das ist die wichtigste Essenz von jedem, der bei uns im Team ist. Da brauchen wir gar keinen Code of Conduct zu schreiben. Alle haben das gleiche Wertegerüst. Und ich glaube, das ist, was die Einheit so stark macht.
Dein größtes Learning?
Selbst bei dem kleinsten Sandkorn lieber die Notbremse ziehen. Also meaning, damit auch jemand was lernt.
wenn Sand im Getriebe ist.
Aber es ist halt so, es ist halt lieber schnell eine harte Entscheidung treffen und jemanden rausnehmen, weil selbst ein Werkstudent, der nicht das richtige Mindset hat, ist Sand im Getriebe für eine ganze Mannschaft, die anschieben möchte.
Das stimmt. Dein liebstes Projekt oder dein geilster Kunde?
Boah, also es ist schwer zu sagen, weil Kunden, wo wir keinen Mehrwert stiften, die nehmen wir nicht an. Und deswegen kann ich gar nicht so sagen, dass ich so Cherrypicking mache. Ich glaube, am meisten macht's Bock, wenn das Gegenüber auch Bock hat, sich challengen zu lassen und zu sagen, oh mein Gott, das ist grenzgenial, das machen wir einfach. Und dass dann so eine Energie entsteht und man einen richtigen Ruck auch in einen großen Corporate bringen kann und einfach, dass wieder geile Sachen aus Deutschland heraus entstehen. Also da könnte ich jetzt Stunden für raven, dass Leute einfach wieder geile Sachen machen. Und wir haben so viele gute Leute. Und da bin ich gerne die Hand hält und mitspringt und einfach mit executed.
Es gibt genug Leute aus der Branche, die sagen, nee, ich habe keinen Traumkunden. Ich bin mir aber sicher, dass dein Traumkunde irgendwo Richtung Fußball geht.
Ach, naja, würde ich machen, keine Frage. Aber ich würde ja auch, also watch me, also irgendwann bin ich schon Präsidentin vom 1. FC Magdeburg. Aber
haben wir das gehört?
Aber irgendwie jeder sollte Fan sein vom 1. FC Magdeburg, weil es einfach die tollste. Also ich liebe den Club. Können wir später nochmal in Cliff Notes machen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich wäre unfassbar gern im Kampagnenlied gewesen für Lufthansa 100 Jahre, weil ich glaube, sie nutzen nicht ihr vollstes Potenzial und ich hätte ihnen echt helfen können. Ich finde es einfach wirklich schade und mir brennt das Herz.
Ich finde es interessant, dass du jetzt nicht sagst, oh mein Gott, das ist eine Brand, die ich einfach so krass finde, sondern du siehst eine Kampagne und denkst dir, wir hätten was Geileres gemacht. Also es hätte viel mehr Potenzial ausgeschöpft werden können.
Nein, es ist so eine geile Heritage-Brand. Lufthansa war einer meiner Top-Choices. Also wenn du mich früher gefragt hast, wäre Lufthansa wirklich unter meinen Top 5 gewesen, wo ich gern gewesen wäre. Und es ist für mich so eine ikonische Brand. Und ich glaube, dass da einfach zu sehr in einzelnen Silos gedacht werden. Und ich glaube, wenn da jemand reingegangen wäre mit einer Meinungsstärken, Haltung und die Narrative besser gebaut hätte oder ne, also ich bin halt, bevor du meckerst, mach's erstmal besser. So wurde ich erzogen. Und ich sehe da Sachen und ich sehe wirklich Potenziale, auch Elfmeter, die man einfach versenken kann, weil es einfach so eine tolle Brand ist. Wenn man ganz genau weiß, was ist eigentlich, was macht die Kaufentscheidung, was für Emotionen weckt eigentlich eine Brand. Und ich finde es einfach so schade, dass wir auch nicht einfach stolz drauf sind, dass wir eigentlich so eine geile Airline haben, sondern dass wir einfach immer nur, ja genau, jetzt sagst du mich Frusthansa. Hätte ich jetzt, weißt du, es ist aber, also von der Sache her, ja, im Endeffekt ist es doch total beschissen, dass wir mittlerweile sagen, ich fliege lieber türkisch oder Swiss oder Katar oder was auch immer, als die Lufthansa zu nehmen, weil die Lufthansa war einfach mal richtig geil.
Lufthansa war ultra geil.
So, genau, war. Und warum ist es nicht wieder geil? Also wirklich, da könnte ich jetzt, also... Da
und ich muss sagen, ich bin jemand, der sich von Kampagnen sehr beeinflussen lässt. Und ich liebe halt einfach ein Markenerlebnis.
Genau,
ich
aber das ist nicht, genau, aber ein Markenerlebnis ist für mich keine Kampagne, sondern das ist ein bisschen tiefer und genau, das ist ein Produkt erlebbar.
Genau, und das Problem ist halt, dass das, also ein kurzer Diskurs, dass das Produkt halt einfach viel schlechter geworden ist und nicht mehr in Relation zum Preis steht. Und das kriegst du halt bei anderen Airlines ein bisschen besser. Und vor allem in Zeiten, ich meine, wenn du dir das jetzt bei British anguckst, die ja irgendwie sagen, wir bleiben eine Premium-Airline und cutten jetzt nicht bei Getränken runter und sonst was und machen jetzt den Ryanair Approach und haben dadurch halt eine viel höhere Customer Satisfaction.
Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, warum haben die meisten Leute früher Lufthansa gebucht? Die meisten mit Flugangst haben einfach gesagt, ich buche Lufthansa, weil da fühle ich mich sicher.
Stimmt.
Wieso geht niemand auf diesen German Engineering Faktor unserer Heritage und sagt, bei uns ist sicher?
Das ist
very low hanging fruit. Also es wäre jetzt nicht die Kampagne. Aber von der Sache her, geh doch auf die Emotionen ein. Wer sind deine Kunden? Wen möchtest du erreichen? Wer möchtest du eigentlich, wie willst du die ansprechen? Die Leute, also, I don't know.
Dann also Lufthansa, ihr wisst, bei wem ihr euch melden müsst.
Nein, also es gibt wirklich vereinzelt richtig geile Sachen, aber warum zieht man es nicht einfach stringent durch?
Jona Koch macht aus Frusthansa die Lusthansa. Würdest du dich als Business Shitstirrerin sehen?
Als, sag es nochmal.
Business Shitstirrerin.
Wie soll ich das verstehen?
Ich meine, du hast jetzt einmal den Lufthansa-Topf reingenommen, hast jetzt hier den Stock reingesteckt, hast dreimal im Kreis gedreht, um den Leuten einmal ihr Lost Potenzial aufzuweisen. Also ist das dein Way to go, um in die...
Naja, also ich manchmal, also ich glaube, dass ich wirklich dafür antrete, dass man... gerade auch Brands, die so wichtig sind, auch eigentlich für Deutschland oder auch für unsere Wirtschaft, dass ich es da einfach so schade finde, dass wenn wir so gute und kreative Leute oder auch Brilliant Minds im eigenen Land haben, warum gehen wir immer woanders hin? Also ich finde, dass das irgendwie, ich meine, mein Papa hat politischen Background und ich habe auch lange überlegt, gehst du in die Politik, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich will was anschieben und wenn man nur meckert, dann verändert man nichts. Und dann denke ich mir halt so, weißt du, im Endeffekt ist es da vielleicht meine Rolle, der Enabler zu sein, dass man diese Brands ein bisschen entstaubt, dass nicht irgendein Startup mit Fremdfinanzierung vorbeigeht, sondern einfach die Leute, die seit Jahren und über Generationen sichere Arbeitgeber sind, waren, was auch immer, denen zu helfen, das einfach zu bleiben oder wieder auf sozusagen auf den richtigen Weg zu kommen.
Auch einfach Innovationskurs teilweise.
Ja, du weißt doch selber, wie schwer es ist. Also ich muss es mir nicht sagen, mein Bruder ist Ingenieur. Weißt du, der sitzt natürlich bei denen... Industrien, die gerade auch ein bisschen straucheln. Und da wurde einfach ein System gebaut, das teilweise das gar nicht zulässt. Oder du kannst gar nicht über die Hierarchien, also ich verstehe schon, also von außen zu kommen und nur zu meckern, die Systeme sind einfach so gebaut. Und ich verstehe auch, dass manche sich da einfach so gemütlich gemacht haben, dann verstehe ich aber trotzdem auf der anderen Seite nicht, dass wenn ich einfach keine Motivation habe, anzuschieben. Also ich meine, eine ruhige Woche ist ja schön und gut. Aha. Aber in der zweiten wird dir doch langweilig. Und ich verstehe nicht.
Wann hast du das letzte Mal eine Viertageswoche gemacht?
Was? Nein, also, hä? Nein. Also, aber das ist ja, also ich glaube, ne, man muss ja nicht so für was brennen, um anzuschieben wie ich. Aber ich verstehe auch nicht, wenn jemand einen Job macht und den dann irgendwie 30 Jahre macht und einfach seine Zeit absetzt oder 40. Ich verstehe nicht, wie aufregend sein Leben sein muss, dass man das irgendwie kompensieren muss. Und dann verstehe ich auch, wenn Leute einen langweiligen Job haben, da drin bleiben, dass sie auch frustriert sind. weil man, ich glaube, Leute wollen wirklich irgendeine Wirkung haben.
Braucht man eine inspirierende Person, um die Intention zu haben, den Job zu wechseln?
Ich glaube, dass man schon irgendwo einen Stupser braucht, beziehungsweise, dass man ich hatte immer super Mentoren. Und ich glaube, dass Leute, die Extrameile gehen und auch zu ihrem Wort stehen und Leute mitziehen, sehr inspirierend sind.
Siehst du dich selbst heutzutage als Mentorin?
Ja. Also der Punkt ist einfach, dass ich, glaube ich, viele Sachen mache, auch in unserem Teamgefüge, wo ich auch Sachen erkläre, wo ich es einordne, wo ich sie auch losschubse, wo ich auch sage, mach's erstmal selber, obwohl ich denen auch ein komplettes Framework geben würde oder könnte. Sag ich, mach's erstmal selber, weil.
Aber du bist gewillt, auch Fehler zu korrigieren, weil du weißt, es wird nicht das perfekte Ergebnis rauskommen.
Ja, 100%, weil da entsteht ja dann auch erst der Lerneffekt. Also im Endeffekt ist es ja eine Love Language von mir zu sagen, mach's erstmal selber, dann ist man manchmal so frustriert, weil man sagt so, aber warum korrigierst du jetzt alles? Und ist so, na, weil du dir jetzt alles merkst oder auch deine Gedanken, die du erst selber gemacht hast, irgendwie in Relation und Einordnung setzen kannst mit dem Input, den ich gebe.
Ich liebe das als Love Language zu frame. Iconic. Unter dem Dach von Wechselwillig, was würdest du frustrierten ArbeitnehmerInnen empfehlen?
Na, ich glaube, die sollen sich erstmal überlegen, was sie selber machen wollen und immer nicht den Schuldigen von außen suchen. Also, was ist es denn eigentlich? Warum bin ich jetzt frustriert? Habe ich es schon mal probiert? Habe ich schon probiert, eine neue Rolle zu finden? Habe ich es überhaupt angesprochen? Ich glaube, die Leute heutzutage gehen auch gar nicht mehr bevor. Das finde ich, es ist okay, wenn man wechselt, aber ich glaube, dass Leute zu bequem sind, in eine Konfrontation zu gehen. Also zu sagen, ich würde gerne in die und die Richtung. Gibt es für mich hier eine Chance? Wie könnte man das bauen? Oder habe ich hier irgendwo noch eine Wirkung? Kann ich hier das und das irgendwie lernen?
Also Veränderungen nicht immer nur zur Seite, sondern halt auch.
Genau, aber ehrlicherweise, manchmal hat man ja auch gar keine Chance. Also würdest du, also irgendwo, wenn man immer nur in sich reinköchert, dann weiß man ja auch gar nicht, wo will ich hin. Und ich glaube, viele machen es sich einfach leicht zu sagen, der Arbeitgeber ist schuld, sondern man muss halt auch irgendwo den Schuh sich erstmal selber anziehen. Also bevor man complaint, überleg dir, wo will ich eigentlich hin? Und dann hat man aber auch eine gute Entscheidungsgrundlage, um das zu machen.
Du warst ja oder bist jetzt seit x Jahren Arbeitgeberin.
Mhm.
Dein größtes Learning als Arbeitgeberin?
Pff, am Ende machst du es doch selber. Nein. Nein. Nein, also die Leute machen sich darüber lustig, dass ich Reisen und so kurzfristig buche. Aber weißt du, wie oft das schon in letzter Zeit passiert, also in letzter Zeit, aber wie oft das schon passiert ist, dass dann irgendwie doch was passiert ist oder jemand krank war etc. Und man dann doch nochmal einspringt und Flexibilität. Wobei ich muss sagen, ich habe ein tolles Team. Also es ist jetzt alles rüttel- und wackelfest. Also
es ist nicht mal 100% selbstständig, aber schon noch a certain percentage.
Ja, also der Punkt ist einfach, dass jeder in meinem Team hat Ownership. Und das ist halt auch so ein Thema. Er muss es nicht alleine machen, aber er fühlt sich verantwortlich für sein Projekt und das ist oder für seine Aufgabe, die er hat und bringt die auch nach vorne. Und ich glaube, dass das auch der wichtigste Skillset, den du halt brauchst, dass du irgendwie auch wirklich dich verantwortlich für eine Sache fühlst.
JKX ist in 10 Jahren.
Ich hoffe einfach, dass wir da an dem Punkt sind, dass wir vielleicht auch noch Leute angezündet haben, genau den gleichen Impuls zu gehen, wieder auf klare Werte sich zu konzentrieren und mit Haltung zu arbeiten. Denn von der Größe her würde ich sagen, werden wir nicht riesig werden. Also es wird kein Megakonzern werden, weil ich glaube, die Magie ist, dass wir einfach selber anfassen und nicht nur Slides kloppen, sondern einfach in die Operations gehen. Und das ist das Credo und das will ich auch irgendwie immer so, wenn ich lassen, weil ansonsten bin ich genau da, wo ich vor 10 Jahren nicht sein wollte, in einem Konstrukt, wo ich nicht mehr beraten kann, weil ich zu viel Fixkosten etc. habe, sondern ich möchte jemandem ehrlich sagen, ich würde es an deiner Stelle so nicht machen, sondern so, so und so. Davon bin ich überzeugt und wenn diese Person das so unbequem findet, dann ist es okay, wenn sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchte. Aber ich möchte nicht eine Meinung vertreten, nur weil ich Angst habe, sonst die Gehälter nicht zahlen zu können.
Wo kommen dir die besten Pitch-Ideen?
Bei der Massage.
Du kannst bei der Massage nicht abschalten.
Nein, aber das ist halt so, ich weiß auch nicht, diese Synapsen.
Wir werden zusammengequetscht.
Nein, also beziehungsweise ist total bescheuert. Da ärgere ich mich bloß am meisten, weil da kann ich es nicht aufschreiben. Aber ich glaube, ich bin sehr wach und irgendwie in jedem, auf den abstrusesten Momenten in meinem Leben hatte ich irgendwie Ideen, was ich miteinander verbinden möchte, weil wir denken ja auch Cross-Industry und ich glaube, das ist halt auch die Magie. Also wir probieren die Silos durchzubrechen in einer Firma, also dass man nicht nur in Kategorien denkt oder in, ne, das ist Sales, das ist Marketing, das ist hier und wie man auch von anderen Industrien lernen kann. Und man muss halt auch sagen, da ist so viel Neues draußen. Also die Leute haben, und das ist jetzt der Schwenk, Old Economy. Früher war es einfach ein ganz gezielter Funnel. Wie erreichst du deinen Kunden? Es war einfach ein ganz klassischer Marketingmix. Und heutzutage ist es einfach so, du hast als Brand die Chance, selber zu senden und dann musst du noch über zweite oder dritte auch nochmal Leute erreichen. Da ist so viel Neues. Ich meine, der Tag hat 24 Stunden und ein bisschen schläft man davon auch noch. Also wie erreiche ich
bei
eigentlich...
Bei dir frage ich mich das... Ob das wirklich der Fall ist, aber
nein, aber von der Sache her, ja, aber von der Sache her weißt du doch, also ich meine, wie erreicht man einen Kunden noch auf der normalen, also auf einer Attention Span, wo du ihn wirklich erreichst?
Was ist eine Kampagne oder eine Maßnahme, wo du gedacht hast, das hat mich richtig abgeholt und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so erreicht?
Extern oder die ich selber gemacht habe?
Extern.
Also ich finde, als Brand macht gerade, muss ich ehrlicherweise sagen, hätte man so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich finde, dass Marco Polo gerade sehr viel richtig macht. Ich war nie wirklich jemand, der...
Nachdem sie gerade noch Klaus gekauft haben?
Also so grundlegend jetzt auch mit dem DFB, mit den Kampagnen, mit den Images, mit dem Team, das ich auch mal kennengelernt habe.
Das ist aber krass, weil ich habe es noch nie wahrgenommen.
Ja, aber also auf einmal rutscht die Brand auf meine Sphäre. Also... Ja, also muss man überlegen, also das ist schon irgendwie verrückt, dass die jetzt irgendwie so...
Vor allem so, wenn man dir überlegt, wie viele von diesen Medium-Sized-Brands ja auch insolvent gehen, ne? Machst du Projekte, wo du weißt, die werden dir jetzt keinen Umsatz bringen, aber du möchtest sie gemacht haben oder du weißt, on the long run bringt es dir irgendwas?
Wenn ich für die Sache einstehe und denke, damit kann ich irgendeine Bewegung lostreten oder dann machen wir das schon, ja. Aber ich glaube, der Scope, wie wir Projekte annehmen, ist, verstehen die unseren neuen Approach? Haben sie Bock drauf? Und würde ich diese Brand oder würde ich dieses Produkt selber gründen? Oder, also ich muss mich damit identifizieren, also wir haben auch komplette No-Gos, also wir machen jetzt keinen Tabak und so. Also weil, würde ich niemals machen und ich glaube, ich kann auch nur gut sein in Projekten oder Produkten, die ich verstehe und lebe. Weil nur dann kannst du dich richtig reinversetzen in Customer Journey, Narrative und dann kannst du die Klaviatur auch wirklich runterbrechen.
Also jeder, der dich kennt, weiß, dass du ein Thema besonders lebst und liebst.
Mhm.
Gott sei Dank haben wir dieses Jahr einen großen Haken an dieses Thema gemacht. Sonst hätten wir alle die nächsten 5 Jahre nachts nicht schlafen können. Jona hat eine ausgeprägte Obsession mit Hochzeiten. Gott sei Dank auch mit ihrer eigenen.
Na komm, das war eher auch ein... Das war auch ein Quick Wedding Run.
Das war ein Quick Wedding Run, ja. Abgesehen von JK Access noch ein anderes Passion-Projekt hast. Du hast ja gerade schon gesagt, du liebst deine Passion, manche lebst du auch und die hast du dieses Jahr auch gelebt. Hinter das Thema Hochzeit durften wir bei dir einen großen Haken dieses Jahr machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal auf diesem Wege. Die Fotos sind phänomenal. ich habe sie natürlich auch für mich genutzt, aber beyond that, hol uns dazu ab, was ist... Quick City Run, was ist Quick Wedding Run, wie ist das entstanden und wann hast du überhaupt noch Zeit, diese Gedanken zu machen, außer bei der Massage?
Also Quick City Run ist gestartet, als die ersten Blogger auf die Oberfläche gelaufen sind, weil ich dachte, nee, das musst du mit ausprobieren, ach krass, du kannst bloggen, da gab es dieses Instagram und da war ich irgendwie mit dabei und habe einfach gemerkt, da gibt es eine Durchdringung und Quick City Run war für mich so ein bisschen das Lauren Conrad The Hills, warst du draußen.
Toll.
Und dann war ich auch noch in New York bei der Elle und dachte so, oh mein Gott, jetzt bin ich genau da, mittendrin statt nur dabei, aber für mich war es eigentlich die Neugier, neues Format auszuprobieren. Größtes Learning da. Ich weiß, wie anstrengend Content ist und wie anstrengend guter Content ist. Deswegen kann ich jetzt noch in der Beratung sagen, halt, stopp, wir müssen das irgendwie besser produzieren. Dann kam aber, ich meine, ich war jetzt auf 31 Hochzeiten Gast.
Wedding is my passion.
Und ich liebe das, aber ehrlicherweise, bei mir fing es ja schon früh an. Also ich habe Traumhochzeit war mit Linda de Mol, meine absolute Highlight-Sendung am Samstag. Ich habe, als wir auf dem Dorf gewohnt haben, mich manchmal zur Dorfkirche gestellt, weil ich nicht wusste, dass da jemand heiratet, und habe mit Spalier gestanden. Die erste Barbie, die ich bekommen habe, war eine rothaarige Barbie, die Mattel rausgebracht hat. Habe ich natürlich bekommen, weil es gab nicht so viele Raw Models damals als Ginger. Und es war natürlich eine Braut-Barbie. Also dieses Thema wurde mir, glaube ich, in die Wiege gelegt.
Ist Wedding eine Passion oder eine Obsession?
Nee, es ist eine Passion. Also ich liebe das. Also ich war da auch schon mal, Wer wird Millionär, war ich auch schon mal ein Joker, weil irgendwie... richtig.
Wann warst du bei Wer wird Millionär ein Joker?
Telefonjoker.
Ich kenne niemanden, der als Joker angerufen wurde.
Doch, doch. In dem Zeitpunkt war ich sogar gerade in New York und ich hatte den Testanruf, ob die Leitung stabil ist, nachts zwischen 3 und 4. Aber okay, das ist jetzt zu off-topic.
Hast du die richtige Antwort gegeben?
Ja, aber der wusste auch schon, also der hat mich aus Spaß angerufen, weil es war so ein Wettbewerb, weil ja mein Vater dann auch... Egal, also das ist zu sehr off-topic. Jedenfalls, ich liebe das und ich liebe die Tradition und Werte und ich kann ja auch super viele Bräuche sagen. Ich liebe auch, wenn unterschiedliche Kulturen miteinander sich verheiraten und einfach diese Tradition und Werte aufeinander knallen. Und irgendwie bin ich auch der Joker in meinem Freundeskreis immer gewesen. Und ich habe einfach da jetzt eine Spielwiese. Ich habe es jetzt ein bisschen dieses Jahr noch low gefahren, weil ich wollte nicht, dass es sich mit meiner eigenen Hochzeit so verbindet und die Leute konnten das nicht mehr so richtig sehen. Was ist es jetzt? Ist es ein Business oder dokumentiert sie ihre Hochzeit? Und deswegen habe ich es jetzt noch dieses Jahr Piano Piano. Da gibt es jetzt einen großen Relaunch. Aber Quick Wedding One ist ein sozusagen Nischenprojekt. Nische in dem Sinne, weil es halt nur eine bestimmte sozusagen Customer Journey betrifft. Und es ist für mich auch ein Incubator. Also wir sind so ein bisschen, wir bauen ein eigenes Produkt und wir haben da nicht nur einfach die Chance, selber ein Produkt zu bauen, weil wir die Sourcen von Marketing, Kommunikation etc., was am Anfang von Brand natürlich so unfassbar teuer ist, in-house haben. Ich zwinge damit auch sozusagen mein Team immer wach zu bleiben und sage, krass, wir gehen jetzt mal auf Newsletter-Marketing, wir probieren mal WhatsApp-Marketing aus, wir schauen, wie funktioniert überhaupt Affiliate-Marketing. Also de facto ist es halt auch on top eine strategische Entscheidung, wo ich meinem Team immer neue Aufgaben geben kann, dass wir nicht die Beratung sind, die das beraten, was vor 10 Jahren aktuell war, sondern dass wir immer auch wenn es der Kunde nicht will, an Zeitgeist-Themen weiterarbeiten. Und das ist halt, wir bauen unsere eigenen Cases. Wenn ich an was glaube, dann sage ich so, okay, ich trage das Risiko und ich baue dir dafür einen Case. Aber ich will, dass wir es ausprobieren. Und natürlich ist es immer leichter, wie back in the days mit meinem Abi-Ball, zu sagen, hier ist der Case, wir haben es schon mal probiert. Jetzt machen wir Plug and Play.
Quick Wedding Run in 5 Jahren.
Ich glaube, das ist die größte Plattform in Europa, rund um das Thema Gast sein, Hochzeit und, was mir besonders wichtig ist, happily ever after, weil it's not only a day, it's a lifetime. Und ich bin auch weg von dem Trend, man heiratet nur für eine Show oder für Fotos, sondern es ist ein Commitment und danach entsteht halt oder danach ist halt trotzdem die Beziehung immer noch Arbeit.
Siehst du eine Beziehung zum Arbeitgeber als happily ever after?
Ehrlicherweise hat mich das neulich jemand gefragt und ich arbeite jetzt mit einer ganz tollen Frau zusammen und die ist seit 31 Jahren bei Siemens und sagt, sie hat petrolfarbenes Blut. Shoutout geht raus an Anna Müller. Ich liebe sie. Sie ist wirklich, also sie lebt diese Marke so sehr und dann denke ich mir halt auch, wie geil muss ein Arbeitgeber sein,
dass du so dahinter stehst,
dass du einfach über die ganzen Jahre immer eine Rolle gefunden hast, so gefördert zu werden und so deine Marke liebst. Und ich hoffe einfach, dass das meine Mitarbeiter auch irgendwann sagen.
Ist das Potenzial oder Risiko, wenn du nie ein anderes Unternehmen gesehen hast? Ich meine, als Agentur ist immer was anderes, weil du siehst viele Unternehmen, aber wenn du in einem Unternehmen drin bist und nie was anderes gesehen hast?
Ich finde, das ist eine Ausrichtung, wie das Unternehmen das macht und wie viel Outside-Impulse du bekommst und was du für einen Werkzeugkasten bekommst. Aber ehrlicherweise ist da so viel Knowledge und so viel Liebe und so viel Heritage, die mitläuft. Ich glaube, es ist einfach immer eine Frage vom Leadership und Teamzusammenführung und also bei der Person itself weiß ich einfach, die hat einfach immer coole Ideen, immer mit inspirierenden Leuten zusammengearbeitet und vielleicht ist auch das der Schlüssel. Aber ich finde, es ist so eine krasse Wertschöpfung, einfach nicht so vorzugehen und zu sagen, wie kann ich mich weiterentwickeln, was gibt es für Möglichkeiten, aber auch auf der anderen Seite als Arbeitgeber die Dankbarkeit. Und ich meine, sorry, das weißt du jetzt auch selber als Arbeitgeber, die Dankbarkeit, wenn du was ermöglicht, dass es nicht selbstverständlich ist.
Nee.
Also,
das glauben aber viele.
So, aber im Endeffekt, aber das ist halt auch so eine Sache, es ist ein Geben und Nehmen und ansonsten ist es halt eine Einbahnstraße und niemand will eine Einbahnstraße.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh mein Gott, wir sind eine Familie in unserem Team und in der Arbeit. Wow, das ist horrible. Aber ich mag den Vergleich zur Ehe, weil es sind eigentlich zwei fremde Leute, die sich auf eine bestimmte Reise committen, ihre Values abstimmen und eigentlich de facto auch regelmäßig einchecken sollten. Und es ist eigentlich kein blindes Versprechen, was eigentlich weiterlaufen sollte. Ist eine Beziehung mit deinem Arbeitgeber de facto eine Ehe?
Deswegen ist es halt auch, ich glaube, das ist halt auch, warum es auch logisch ist, dass wir in dieser... Ne, also ich glaube schon, dass dieses Wert und Haltungsthema einfach das Essentielle bei uns ist. Und deswegen ist auch dieses Produkt, was wir jetzt sozusagen auch mit dem Team, da steht auch das Team hinter, weil sie, klar, ist es vom Narrativ her mein Passion Point, aber sie verstehen schon, wo ich hin will und was man da machen kann und was das für eine Spielwiese ist. Und deswegen würde ich sagen, ja.
Spannend. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute verbieten?
Vielleicht den Red Bull-Konsum. Das war wirklich, ich weiß nicht, das geht nicht auf die Leber, auf was geht das denn? Aber ich war schon sehr hardcore.
Ich glaube, es geht auf Nervensystem, weil es pusht ja so.
Obwohl, also man hat ja auch, also Red Bull, muss ich sagen, stand in so einem toxischen Symbiose zu Coke Light, was ich ja irgendwie, wo Leute gefragt haben, ob ich früher schon die Muttermilch bekommen habe oder eine Coke Light.
Also erst Asterix und Obelix, jetzt die Muttermilch mit Coca-Cola, wilde Sache. Was hast du dieses Jahr radikal losgelassen?
Radikal?
Außer den Willen zu heiraten.
Na, du weißt doch, das Happily Ever After ist jetzt hier auch noch richtig im Game. Ich glaube, ich bin, meine Komfortzone habe ich auf jeden Fall erweitert im Thema Kontrolle und Flexibilität mit dem Team.
Welche Gewohnheit bringt 80% deiner Ergebnisse?
Meine Kreativität? Aber ist das eine Gewohnheit?
Ja, schon. Skill, Gewohnheit, ich glaube.
Also ich glaube wirklich, der Skill, dass ich mir auch so richtig random Sachen merke und Leute immer überrascht sind, woher weißt du das und wie hast du das gemerkt?
Hundertprozentig unterschreibe ich. Woran würdest du scheitern, wenn niemand zusieht?
Scheitern, wenn niemand zusieht.
Ratschlagen auf der Wiese?
Also gescheitert bin ich ja nicht. Ich habe es ja durchgezogen. Ich habe mir bloß leider einen Muskel dabei ausgerissen. Also ich hab's, also mein positiver Dickkopf hat natürlich durchgezogen. Ja.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Das war wirklich dumm, aber ich wollte es mir selber beweisen.
Deine teuerste Lektion in einem Satz.
Zu lange in einer Entscheidung gewesen, wo ich hätte rausgehen müssen.
Du kannst die Entscheidung auch benennen.
Nicht früh genug den Absprung gefunden, weil dieses Treue-Sein steht mir manchmal auch im Weg.
Was würdest du tun, wenn es garantiert schief geht, aber du hast es dann zumindest gemacht?
Präsidentin vom ersten FC Magdeburg werden. Aber zum Glück mag ich auch die Ultras.
Welcher Erfolg hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt?
Boah, das ist leider in letzter Zeit ziemlich oft so, dass man das einfach so wegatmet.
Was würdest du sofort starten, wenn Geld egal wäre?
Ich würde Traumhochzeit 2.0 aufsetzen und wird das nicht neue Form machen mit dem Tortenspiel und Champagnerspiel. Und ich glaube, das ist die einzige Sendung, die ich wirklich selber produzieren würde, weil ich sie so ikonisch fand und die mir so viel Joy in mein Leben gespielt hat.
Wild. Wild, wild, wild.
Das ist wirklich ein Guilty Pleasure. Aber ja, ansonsten würde ich halt sagen, das wäre halt ein reines Spaßprojekt, weil ich einfach auch denke, vielleicht bin ich auch geprägt aus den alten Early-Stage-Gründer-Sachen, mit fremdem Geld rumzuspielen, weiß ich nicht. Aber so das für ein Spaßprojekt hätte ich das Geld genommen, glaube ich, ja.
Geil. Hast du eine Frage an mich?
Was hast du heute über mich gelernt?
Definitiv über deine Anfänge. Dass du einen Abiball in einem Fußballstadion hattest und mehr oder weniger mit deinem Abiball deinen ersten Case geframed hast. Und ich bin madly impressed, dass du damals bei so einer Geschichte schon so furchtlos warst und einfach drauf losgerannt bist. Davor habe ich wirklich ganz, ganz großen Respekt, weil ich glaube, das machen ganz viele Leute erst mit der Zeit. Und ich weiß nicht, ob das Certified Insane ist oder ob das der Secret Skill ist, um überhaupt solche Möglichkeiten zu ermöglichen. Jona, es war mir ein Vergnügen. Inneres Blumenpflücken, wie ich sehr gerne sage. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass die Leute da draußen ganz, ganz viel mitgenommen haben und gelernt, dass man seiner Passion/Obsession ab und zu mal folgen sollte. Ich glaube, dass man aber auch bei diesen Themen dann extra die Extrameile geht und dass einem selten was in die Wiege gelegt wird, außer die Coca-Cola Light.
Merry Christmas.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Für alle anderen, folgt JK Access. Guckt euch mal an, was Jona mit ihrem Team so Spannendes macht. Und ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass fleißig eingestellt wird. Also vielleicht sehe ich ja jemanden von euch bald im Büro, wo ich gerne ein kleiner Parasit bin. Danke.
Bye.